Herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie, liebe Zuhörer, mit dabei sind. Mein Name ist Doris Frey und ich werde Sie durch die kommende Stunde begleiten. Bereits am ersten Adventssonntag 2014 hat Papst Franziskus feierlich das Jahr des gottgeweihten Lebens eröffnet. Mittlerweile wurde ja auch noch das Jahr der Barmherzigkeit eröffnet, doch das Jahr des geweihten Lebens dauert noch bis zum 2. Februar 2016. Es endet dann am Welttag des gottgeweihten Lebens, wie gesagt am 2. Februar, dem Fest Maria Lichtmess. Gemeinsam mit Professor Christoph Ohli aus Trier haben wir in einer kleinen Reihe bereits auf mehrere Formen des geweihten Lebens geschaut, wie zum Beispiel die Orden, die Kongregationen, Säkularinstitute, Eremiten, Jungfrauen und Witwen. Allen diesen ist die Hingabe an Gott gemein. Im weiteren Verlauf unserer kleinen Reihe hat Professor Ohli mit uns auf das Leben ausgewählter großer Heiliger geblickt, unter anderem auf das Leben der heiligen Therese von Avila und des heiligen Wolfgang. Wie wir also sehen können, das gottgeweihte Leben ist von einer sehr großen Vielfalt geprägt. Durch allen gemeinsam ist das, was Papst Franziskus sehr schön ausgedrückt hat, als er sagte: Geweihte Personen sind Zeichen Gottes in den verschiedenen Bereichen des Lebens. Sie sind die Hefe für das Wachstum einer gerechteren und brüderlicheren Welt. Sie sind Prophetie des Teilens mit den Armen und Kleinen. Jeder geweihte Mensch ist ein Geschenk Gottes für das Volk Gottes auf dem Weg. So Papst Franziskus. Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier wird uns heute im letzten Teil unserer Reihe zum geweihten Leben einen eher unbekannten Seligen näher bringen, nämlich den seligen Peter Friedhofen. An dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott an Sie, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Frey. Grüße Sie.
Ja, wir haben schon gesagt, es ist ein eher unbekannter Seliger, zumindest in unseren Breitengraden. Was für eine Verbindung haben Sie denn zu diesem Heilseligen und wie kommen Sie darauf, diesen als Thema unserer Spiritualitätssendung zu wählen?
Ja, hat einen ganz einfachen Grund. Der selige Peter Friedhofen ist ein typisch Trierer Heiliger und ruht mit den Reliquien, den irdischen Überresten nur wenige Meter von mir entfernt in der Maria-Hilf-Kapelle auf dem Territorium des Brüderkrankenhauses in Trier. Und hier in der Gegend, auch in der Diözese, ist er sehr bekannt. Aber ich dachte eben, weil wir in diesem Jahr des geweihten Lebens doch auch schon auf große und bekannte Heilige der Kirche geschaut haben, wie eben die Teresa von Avila oder auch die Johanna Franziska von Chantal oder eben den heiligen Wolfgang, wäre es jetzt in dieser letzten Sendung zu diesem Jahr des geweihten Lebens gut, mal auf jemanden zu schauen, den vielleicht nicht alle kennen, der aber gerade in seiner Einfachheit und Kleinheit Großes zu sagen hat, auch in unsere Zeit hinein. Und wollen hoffen, dass wir das ein bisschen uns veranschaulichen können.
Ja, liebe Zuhörer, vielleicht geht es Ihnen so wie mir, bevor ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Und Sie haben von diesem Seligen bisher auch noch nie etwas gehört. Umso mehr freue ich mich, dass Sie, Professor Ohli, uns nun den seligen Peter Friedhofen vorstellen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie erinnern sich sicherlich, wir hatten in einer der ersten Sendungen zu diesem Jahr des geweihten Lebens darauf verwiesen, dass es in der Kirche viele verschiedene Formen gibt, dem Herrn als geweihter Christ nachzufolgen. Zunächst fundamental ist da die Berufung des Menschen zum Christsein durch die Taufe. Die Taufe stellt ja eine Art Weihe an Gott dar. Sie vollzieht die Gleichgestaltung mit Christus in seinem Leben, in seinem Sterben, in seinem Auferstehen, sowie zugleich die Eingliederung in seinen Leib, der die Kirche ist. Taufe ist also Eingliederung in Christus und seine Kirche. Wer getauft wird, lebt fortan in Gott und ist ihm ganz übereignet. Wir könnten auch sagen, Gott geweiht. Aber gerade aus dieser fundamentalen Berufung heraus können Christen den Weg der Nachfolge, wenn man so will, noch radikaler gehen, indem sie sich ihrem ganzen Dasein, in ihrem Leben an den Haltungen, an den Lebensstil Jesu Christi orientieren. Und zwar gemäß den sogenannten evangelischen Räten oder, weil das immer wieder zu konfessionellen Verständnisschwierigkeiten führt, sagen wir besser, den Evangelium gemäßen Räten. Denn es sind Ratschläge des Evangeliums, die wir aus dem Leben Jesu ableiten können, nämlich der Gehorsam, die Ehelosigkeit und die Armut. Und in dieser Form der Nachfolge kennen wir zahlreiche Verwirklichungsweisen. Wir haben eben schon davon gehört, die Orden, die Kongregationen, Säkularinstitute, die Eremiten, die geweihten Jungfrauen, die geweihten Witwen, bestimmte Mitglieder der Gesellschaften apostolischen Lebens, aber auch der neuen geistlichen Bewegungen, die wir in der Kirche vorfinden. Mit ihnen allen kommen uns verschiedenste Weisen des gottgeweihten Lebens vor Augen, die verständlicherweise nicht einfach mit dem Begriff Orden gleichzusetzen sind, wie das deutsche Wort Ja, der Orden es nahelegen würde. Das geschieht leider umgangssprachlich oft genug, aber es gibt mehr als die Orden. Gemeinsam ist ihnen nämlich allen, ob sie jetzt individuell oder in Gemeinschaft leben, die Weihe an Gott in der Übernahme der drei evangelischen Räte. Auch wenn diese Weihe sehr unterschiedlich gelebt wird, eben gemeinschaftlich oder individuell, klösterlich oder in der Welt, kontemplativ oder stärker missionarisch, priesterlich oder laikal. Wir haben es hier, so meine ich, mit einem besonders schönen Zeichen des göttlichen Geistwirkens unter den Getauften zu tun. Der Geist Gottes ist es, der Menschen zu diesen verschiedenen Formen einer Weihe an ihn befähigt. Das heißt, sie zu besonderen Mitarbeitern am Heilswerk Gottes und zu prophetischen Zeichen für jene Vollendung in Gott macht, auf die wir alle glaubend hin unterwegs sind. Diese Vielfalt wird besonders da fruchtbar, wo sie in tiefer Einheit mit der ganzen Kirche gelebt wird. Ja, nur so, in dieser Einheit mit der Kirche, vermag sie jene Gaben der besonderen Hingabe im gottgeweihten Leben zu reicher Frucht zu bringen. Heute nun, liebe Hörerinnen und Hörer, schauen wir zum letzten Mal in unserer Reihe zum Jahr des geweihten Lebens auf einen Heiligen oder genauer gesagt auf einen Seligen, der ebenfalls exemplarisch für die große Schar derer steht, die sich durch persönliche Gelübde dem Herrn und seinem Lebensstil in Gehorsam, Armut und Ehelosigkeit geweiht, also übereignet haben. Wer ist dieser Selige? Nicht weit von meiner Wohnung hier in Trier entfernt, befindet sich das über die Grenzen von Trier hinaus bekannte Krankenhaus der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf. In einem schön angelegten Garten trifft man auf die Maria-Hilf-Kapelle, in der die Gebeine des Seligen ruhen, dem wir unsere heutige Aufmerksamkeit schenken wollen, nämlich der selige Peter Friedhofen. Er ist der Gründer der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf, also einem neu gegründeten Seitenzweig oder Abzweig des Ordens der Barmherzigen Brüder. Diesen hatte der heilige Johannes von Gott im Jahre 1570 gegründet, nachdem er seine Berufung durch eine Predigt des heiligen Johannes von Avila, dem Patron aller Weltpriester, entdeckte und wusste, dass er sich darin insbesondere der Armen und Kranken annehmen sollte. Der selige Peter Friedhofen ist nun eine Gestalt viele Jahrhunderte später, und zwar des 19. Jahrhunderts. Doch ließ er sich in seinem persönlichen Charisma innerhalb der Kirche von Johannes von Gott und den Barmherzigen Brüdern inspirieren. In seinem ganzen Dasein und Handeln kann er der Kirche von heute und, so meine ich, auch einem jeden von uns für seinen Alltag als Christ viel sagen und bezeugen. Dafür steht auch seine Seligsprechung am 23. Juni 1985 durch Papst Johannes Paul II. Da sein Sterbetag, der 21. Dezember, zwar im Jahre 1860, nun in die Zeit der unmittelbaren Vorbereitung auf das Weihnachtsfest fällt, begeht die Kirche von Trier sein liturgisches Gedenken am Tag der Seligsprechung, also am 23. Juni. Seiner Person und seiner Botschaft wollen wir uns in unserer heutigen Sendung widmen. Bevor wir dies tun, bitten wir wieder zunächst um die Gaben des Heiligen Geistes, auf dass sie uns in unserem Tun und Nachdenken tragen und durchdringen mögen. Und wir wollen dabei zugleich fürbittend für alle Mitglieder der barmherzigen Brüder von Maria Hilf und zugleich den Herrn um neue Berufungen für diesen geistlichen Stand in der Kirche von heute bitten. Tun wir dies, indem wir dafür am heutigen Tag besonders die Fürsprache des seligen Peter Friedhofen in Anspruch nehmen. Ja, seliger Peter Friedhofen, bitte für Sie, bitte für uns. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer war der selige Peter Friedhofen? Schauen wir zunächst auf das Leben dieses Seligen, um ihn und seine Geschichte mit Gott ein wenig näher kennenzulernen. Eine Hilfe bietet uns dazu eine sehr schöne Zusammenfassung von Bruder Benedikt Molitor hier von den barmherzigen Brüdern in Trier, die ich vor kurzem habe einsehen können. Peter Friedhofen wurde am 25. Februar 1819 in Weitersburg geboren. Weitersburg ist eine kleine Ortschaft in der Nähe von Fallendar bei Koblenz, das vielen von Ihnen sicher auch durch die dort ansässigen Palutiner, aber ebenso durch die Schönstattbewegung bekannt ist. Also offensichtlich ein fruchtbarer Boden bis heute. Die Eltern von Peter Friedhofen waren Landwirte, die allerdings früh verstarben. Mit 1,5 Jahren verlor Peter seinen Vater, mit 9 Jahren seine Mutter. Ihm und seinen 5 Geschwistern kamen in dieser Not die einfache, aber tiefe Frömmigkeit der Menschen seiner Zeit zugute, die sich durch eine lebendige Beziehung zu Gott und eine kindlich vertrauensvolle Verehrung der Gottesmutter Maria, besonders unter der Anrufung Maria Hilf, auszeichnete. Damit vermochte er so manch harte Tage seiner Kindheit und seines Erwachsenwerdens zu durchstehen. Nachdem Peter Friedhofen seinen Volksschulabschluss erlangt hatte, ging er bei seinem älteren Bruder Jakob als Kaminfeger in die Lehre. Dabei wanderte er 3 Jahre lang als Schornsteinfegergeselle umher, übte sein Handwerk zunächst in Ahrweiler und dann ab 1842 als Kaminfegermeister wieder in Fallendar, also in der Nähe seines Geburtsortes, aus. Peter Friedhofen, so beschreibt es Bruder Benedikt, lebte bewusst seinen Glauben und liebte das Gebet. Bei seiner Arbeit auf dem Dach sang er oft Marienlieder und lud vorbeigehende Kinder, aber auch Erwachsene auf der Straße zum Mitsingen ein. Ein Apostel auf dem Dach, so könnte man sagen. Hier tritt etwas zum Vorschein, was die Spiritualität des 20. Jahrhunderts und dann auch zahlreiche Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils geprägt hat, sodass wir fast sagen können, in diesem Peter Friedhofen scheint schon vieles von dem auf, was dann im 20. Jahrhundert in der Spiritualität und im Zweiten Vatikanum sichtbar wird und formuliert wird. Er ist vielleicht so etwas wie ein Vorläufer dieser Bewegungen. Indem er nämlich feststellte, die Arbeit ist nicht nur ein notwendiges Übel des Menschen auf Erden, zu dem der Mensch eben bestellt ist. Nein, die Arbeit ist ein Instrument der Gottesverehrung. In der Haltung des Glaubens verrichte ich demnach meine Arbeit, egal ob ich sie mit der Hand oder mit dem Kopf verrichte, zur Ehre Gottes. Die Arbeit wird selbst also damit zum Gottesdienst. Und bei all dem war Peter Friedhofen immer freundlich. Er gab weiter, was er selbst im Glauben durch die Liebe Gottes empfangen hatte. Als sein Bruder Jakob starb, übernahm er deshalb zunächst ohne zu zögern die Versorgung der Witwe und der 11 Kinder. Erst ein Lungenleiden, das ihn sein ganzes Leben lang begleiten sollte, und die fehlenden Geldmittel ließen ihn einsehen, dass für diese Notsituation eine andere Lösung gefunden werden musste. Es ist, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht schwer nachvollziehbar, dass Peter Friedhofen sich aus dem eigenen Glaubensleben heraus mehr und mehr gedrängt sah, bewusster apostolisch tätig zu werden. Das Geschenk des Glaubens, das er durch seine Eltern und die Kirche empfangen hatte, wollte er nicht für sich behalten. Er wollte es großherzig weiterschenken. Und zwar durch das konkrete Wort, denken wir hier an die Katechese, die Unterweisung, aber ebenso wie durch die konkrete Tat, die Tat der Liebe, in dem der Glaube fruchtbar wird. Dafür kamen ihm die in seiner Zeit sehr bekannten Aloysius-Bruderschaften, in Bayern würde man sagen Aloysius-Bruderschaften, gerade recht. Er gründete solche Bruderschaften in vielen Pfarreien und gab ihnen eine Regel, die der Bischof von Trier gut hieß. Ziel dieser Bruderschaften war es, junge Menschen, denen Peter Friedhofen sich besonders verbunden wusste, auf den Weg des Glaubens zu führen und sie darin zu begleiten. Wichtige Elemente waren ihm dafür das Gebet, die Gemeinschaft, der Gottesdienst und auch der gegenseitige Austausch. Doch aus der Begegnung mit der oft enormen Not der Menschen seiner Zeit, und hier steht ja das 19. Jahrhundert in vielen seiner Teile und in vielen Orten dieser Welt gerade für diese Armut der Menschen, verstärkte sich in Peter Friedhofen der Gedanke, noch mehr aus dem in der Liebe tätig werdenden Glauben tun zu müssen. Die Liebe drängte ihn, wie es der heilige Paulus sagte. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den hilflosen Menschen, sie drängte ihn immer mehr, den Beruf aufzugeben und sich nun mit seiner ganzen Person für Gott und für die Menschen hinzugeben. Doch eines wusste er: Das kann ich nur, wenn ich mich auch Gott ganz übereigne. So keimte in ihm der Wunsch auf, sich Gott zu weihen und eine Gemeinschaft von gleichgesinnten Brüdern zu errichten, die darin mit ihm diesen Weg gehen wollten. Gottesdienst und Menschendienst als die beiden untrennbaren Seiten der einen Medaille, die Glaube und Liebe heißt. Das zu leben war das Ziel des seligen Peter Friedhofen. Zur Prüfung seines Anliegens bat er deshalb den Trierer Bischof, ihn für einige Zeit in ein Kloster zu senden, in dem es ihm möglich sein sollte, darüber im Gebet und in der Stille nachzudenken. Der damalige Trierer Bischof Arnoldi erkannte das offensichtliche Charisma von Peter Friedhofen und begrüßte folglich dessen Plan, den Orden der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf für die Pflege Notleidender, Kranker und alter Menschen in der Diözese zu begründen. Doch bis dahin sollte es noch ein langer Weg sein. Denn zunächst gab Bischof Arnoldi Peter Friedhofen die Empfehlung, sich dafür an den Vorgaben der sogenannten Alexianerbrüder, die in Aachen und Köln ansässig waren, zu orientieren. Doch, so drückt es Bruder Benedikt in seiner Darlegung aus, war die Berufung des Peter Friedhofen nicht die, etwas schon Bestehendes wiederzubeleben, sondern neues Feuer, neuen Geist und neue Triebe zu entfachen. Am Baum des Lebens, wenn wir es so sagen wollen. Hinzu kamen aber die gewohnten Schwierigkeiten, die ein Werk Gottes von Anfang an begleiten, darin aber immer Kennzeichen für die Echtheit des Unternehmens sind. Zum Beispiel das fehlende Geld oder die Suche nach einem passenden Ort für die Gemeinschaft. Aber auch witterungsbedingte Unwägbarkeiten und vieles andere mehr, was auf den ersten, ja auf den menschlichen Blick zunächst einmal abstößt was Hindernis ist und was vielleicht auch zu mancher Entmutigung und Enttäuschung führt. Doch ein Gespräch mit Katharina Kasper in Dernbach, der Stifterin der armen Dienstmägde Jesu Christi, ließ Peter Friedhofen neuen Mut für sein Vorhaben schöpfen. Nach Gesprächen mit dem Sekretär des Trierer Bischofs und der dann folgenden Zusage des Bischofs machte sich Peter Friedhofen daran, die Krankenpflege zu erlernen. Dabei tauchte der Gedanke auf, doch mit dem Noviziat bei den Alexianern in Aachen zu beginnen. Er wollte sich zugleich der Regel des heiligen Augustinus unterstellen und für seine neue Gründung die Satzungen der Alexianer übernehmen. Am 21. Juni 1850 wurde die neue Bruderschaft vom Trierer Bischof anerkannt. Einen Monat später, am 13. Juli 1850, reisten Peter Friedhofen und sein erster Mitbruder Karl Marchand nach Aachen. Vieles war Peter Friedhofen durch die Folgen der damals in Aachen herrschenden französischen Gesetzgebung im Leben der Brüder zwar fremd, doch im Allgemeinen vermochte er und sein Mitbruder dort viel zu erlernen. Im November 1850 zog Peter Friedhofen mit seinen Gefährten in ein Haus in Weitersburg ein. Doch erwies sich das Haus wegen mangelnden Geldes und schwieriger Infrastruktur als wenig günstig für die Brüder. So zog die kleine Schar nach Koblenz. Der dortige Pfarrer der Liebfrauenpfarrei nahm sich dieser jungen Neugründung an und unterstützte sie tatkräftig. Die Brüder waren viel mit der Krankenpflege unterwegs, sozusagen ambulant. Deshalb musste Peter Friedhofen sehr bald feststellen, dass es wohl schwer werden würde, beides miteinander gut unter einen Hut zu bringen. Die ambulante Krankenpflege, die die Brüder auf viele Wege hinbrachte, und ein Gemeinschaftsleben, das für die geistliche Grundlage dieses aktiven Lebens sorgen sollte. So war es sein Ziel, doch ein eigenes Haus zu finden. Am 25. März 1851 erhielten Peter Friedhofen und zwei seiner Gefährten das Ordenskleid in der Koblenzer Liebfrauenkirche. Damit waren sie auch, und das, so meine ich, ist bis heute wichtig, auch äußerlich als barmherzige Brüder von Maria Hilf erkennbar. Zwar macht, wie es die Italiener gerne sagen, ein Habit noch keinen Mönchen. Sie sagen, l'abito non fa il monaco. Aber der Habit ist ein unverzichtbares Erkennungszeichen einer inneren Haltung, die darin sichtbar werden soll. Er ist damit natürlich zugleich auch Zeichen der Verantwortung, dass nämlich das Äußere in meinem konkreten Handeln immer mehr auch dem Inneren, das heißt meiner Weihe an Gott, meiner Hingabe an Gott, entspricht. Das gilt ja auch für jedes Ordenskleid und natürlich auch für die priesterliche Kleidung, die zu tragen uns Priestern von der Kirche um der Erkennbarkeit willen aufgetragen ist. Ich darf vielleicht an dieser Stelle einmal sagen, dass ich als Priester noch nie auf Widerstand gestoßen bin, sondern die priesterliche Kleidung, durch die man erkennbar ist, eigentlich immer Anstoß zum Gespräch ist, zur Nachfrage. Manchmal nicht zu einem leichten Gespräch, aber immer zu einem Gespräch, das Menschen dann doch wieder mit der Kirche ins Gespräch, in die Berührung bringt. Von daher war es auch Peter Friedhofen zur damaligen Zeit natürlich ein besonderes Anliegen, solch ein Ordenskleid zu tragen. Von nun an, von diesem Augenblick an, stiegen öffentliche Anerkennung der Brüder sowie ihre Mitgliederzahl. Am 14. März 1852 legte Peter Friedhofen und ein Mitbruder die ewigen Gelübde ab. Damit war endgültig das Fundament für die Zukunft gelegt. Bruder Benedikt in seinen Darlegungen zitiert dafür ein schönes und nachdenkliches Wort von Peter Friedhofen. Wie groß war manchmal meine Angst, als ich so häufige Widersprüche erdulden musste, als fast alle mich verlassen hatten. Wie sind mir die Tränen geronnen. Aber der liebe Gott und meine liebste Mutter Gottes haben mir geholfen. Der Sieg hat sich auf meine Seite geneigt. Im Jahre 1853 kamen dann die ersten barmherzigen Brüder von Maria Hilf nach Trier. Weitere Gründungen auch im Ausland folgten. Mit der Ausbreitung stieg aber zugleich die Arbeitsbelastung für Peter Friedhofen, für den Leiter, den Generaloberen der barmherzigen Brüder von Maria Hilf. Nur diese Arbeitsbelastung führte zugleich zu den verschlechternden Auswirkungen auf sein Lungenleiden. Er sah deshalb die Zeit gekommen, sich stärker nun um die geistliche Erziehung seiner Mitbrüder zu kümmern, insbesondere diesen Geist der Armut zu bestärken, der Kennzeichen ihres Lebens und Wirkens sein sollte. Und dies stets im Blick auf die Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem Urbild schlechthin, dem Urbild der einfachen und demütigen Haltung gegenüber dem Willen Gottes. Mit nur 41 Jahren erkrankte Peter Friedhofen so stark, dass er sich von seinem 6-wöchigen Krankenlager nicht mehr erholte. Er verstarb am 21. Dezember 1860. An diesem Tag zählte der Orden 44 Brüder. Peter Friedhofen wurde in Koblenz begraben und gilt bis heute als einer der großen Gestalten der Nächstenliebe, der barmherzigen Zuwendung zu dem Armen, den Alten, den Kranken. Im Jahre 1928 überführte man dann seine Gebeine nach Trier, wo sie in der Maria-Hilf-Kapelle beigesetzt wurden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, nach diesem kurzen Einblick in das Leben und Wirken des seligen Peter Friedhofen dürfen wir mit dem Tagesgebet zu seinem liturgischen Gedenktag beten. Allmächtiger, gütiger Gott, aus Liebe zu dir hat der selige Bruder Peter Friedhofen Armen, Kranken und alten Menschen geholfen und ihnen Mut zugesprochen. Höre auf seine Fürsprache und erfülle auch uns mit dieser Liebe, damit wir allen Menschen deine reiche Barmherzigkeit kundtun und dem Kommen deines Reiches getreu dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hören die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Im Rahmen unserer kleinen Reihe zum geweihten Leben hat uns Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier einen Einblick in das Leben und Wirken des seligen Peter Friedhofen gegeben. Der Selige, der Mitte des 19. Jahrhunderts die barmherzigen Brüder von Maria Hilf gründete, die heute in Trier sind, wo auch die Reliquien des Seligen ruhen. Nach diesem Blick auf das Leben und Wirken schauen wir nun weiter, welchen geistlichen Anstoß denn der Selige für uns bereithält.
Wenn wir heute auf die Werke des seligen Peter Friedhofen schauen, wie sie uns heute begegnen, dann können wir auf Einrichtungen schauen, die sich in diesem Geist und Charisma des seligen Peter Friedhofen den Armen, den Kranken, den Ausgestoßenen, den verlassenen Menschen widmen. Und dies in einer Weise, die von Barmherzigkeit und Liebe geprägt ist, von der Haltung der Zuwendung ebenso, wie von einer hohen Fähigkeit, von hohen Kapazitäten, um in der heutigen Zeit auch ein solches Krankenhaus, wie es hier die barmherzigen Brüder in Trier sind, zu führen. Dieses Krankenhaus ist heute auch Lehrkrankenhaus, in dem es versucht, aus diesem Geist des Gründers, des seligen Peter Friedhofen, und mit einer hohen Kompetenz im medizinischen und pflegerischen Bereich den Menschen von heute zu dienen. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber die andere Seite ist die, indem wir uns nun fragen, welcher geistliche Anstoß des seligen Peter Friedhofen ist denn für uns dort erkennbar? Schon dieser kurze Einblick in das Leben und Wirken des seligen Peter Friedhofen vermag uns eine Gestalt des geweihten Lebens vor Augen zu stellen, die uns berührt, ja, die uns ermutigt, auch unser Leben immer wieder dem Willen Gottes zu unterstellen, sich von ihm führen zu lassen, um das Beste aus dem eigenen Leben hervorzubringen. Ob in Ehe und Familie, ob als Priester, ob als geweihter Christ, an jener Stelle, an die Gott mich gestellt hat. Wir sehen aber in diesem Leben des seligen Peter Friedhofen auch, oder sagen wir es besser, wir lernen hier auch, dass das niemals ohne das Kreuz geht. Das heißt, ohne jene Schwierigkeiten, die ja fast charakteristisch sind für die Werke Gottes, für die authentischen Werke Gottes. Da braucht es einen langen Atmen des Glaubens, einen langen Atem des Vertrauens, der Zuversicht und das muss sicherlich auch gesagt werden, der Demut. Einer Demut, die weiß, ohne Christus bin ich nichts, aber mit ihm vermag ich alles zu sein, wie es der heilige Augustinus formuliert. Versuchen wir daraufhin nun vom innersten Kern des Charismas von Peter Friedhofen einen geistlichen Anstoß für unser persönliches Leben zu skizzieren. In einem zentralen Dokument des Ordens mit dem Titel Lebensform heißt es unter anderem: Christus hat sich auf Erden mit Vorliebe der Armen, Schwachen und Kranken angenommen. In seinem Namen und Auftrag führen wir Brüder hier und heute diesen seinen Dienst weiter. Als brüderliche Gemeinschaft mit dem Herrn in der Mitte sind wir eine Darstellung der Kirche, in der Christus sein Erlösungswerk fortsetzt und zur Vollendung führt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, innerster Kern dieses Charismas scheint demnach die Bereitschaft zu sein, sich von Christus und der Kirche so durchdringen zu lassen, dass im eigenen Tun die Sendung und der Auftrag Jesu und seiner Kirche erkennbar werden, nämlich den Menschen in ihrer körperlichen, in ihrer geistigen, in ihrer geistlichen Schwachheit und Dürre das Heil Gottes zu vermitteln. In der Erkenntnis, jeder Mensch ist auf das Heil Gottes angewiesen. Jede Tat der Liebe, jede Tat der Aufmerksamkeit, der Hilfestellung, der Unterstützung, der Hörbereitschaft, der Begleitung, ja, jede solcher Taten wird im Christen zu einem Handeln Christi selbst. Der Mensch, der selbst auf das Heil Gottes angewiesen ist, also erlösungsbedürftig ist und bleibt, wird auf diese Weise zu einem Instrument Gottes, in dem und durch das Gott am nächsten handeln und wirken möchte. Peter Friedhofen hat dies sehr konkret gesehen und in die Tat umgesetzt. Ihm war dabei bewusst, unabhängig von seinem Wunsch, eine entsprechende Ordensgemeinschaft Gleichgesinnter zu gründen, dass solch ein Tun nur durch ein ausgeprägtes Glaubensleben möglich ist und bleibt. Deshalb gehören beide Pfeiler in das Charisma von Peter Friedhofen hinein. Der Pfeiler einer persönlichen Beziehung zu Gott, die zur Kraftquelle allen Handelns wird. Sowie der Pfeiler der Menschenliebe, die im bedürftigen Nächsten Christus selbst zu erkennen und ihm zu dienen vermag. Oder sagen wir es mit anderen Worten, für Peter Friedhofen gehören Kontemplation und Aktion eng zusammen. Und das heißt untrennbar zusammen. Und damit befindet er sich wirklich in guter Gesellschaft vieler Heiliger und Glaubensvorbilder, die diesen Weg, wenngleich ganz eigen und persönlich verschieden, gegangen sind. Und gerade deshalb rüttelt Peter Friedhofen, wie so viele der Heiligen und Seligen, an der heiligen Pforte unseres Herzens. Und zwar mit einer Bitte. Die Bitte lautet, so wie es der Herr im Evangelium formuliert, geh und handle genauso. Geh und handle genauso in deiner konkreten Berufung, in deinem konkreten Leben, in deinem konkreten Beruf. Das kann die Ehe und Familie sein. Das kann eine geistliche Berufung wie die des Peter Friedhofen in einem Institut des geweihten Lebens sein. Das kann als Priester oder Diakon sein oder eben da, wo Gott mich konkret hinstellt. Doch in allem gilt es, Kontemplation und Aktion so zu verbinden, dass das Beste aus meinem Leben, das Gott selbst mir geschenkt hat, fruchtbar und erkennbar wird. Und zwar zum Lob Gottes, zum Heil der mir anvertrauten Menschen und auch zu meiner persönlichen Heiligung. Und genau darum, liebe Hörerinnen und Hörer, ging es in diesem Jahr des geweihten Lebens und unserer kleinen Sendereihe und geht es auch in diesem neuen heiligen Jahr der göttlichen Barmherzigkeit. Darum geht es letztlich an jedem Tag unseres Lebens. In diesem Jahr des geweihten Lebens haben wir nicht nur Formen dieses geweihten Lebens in der Kirche kennengelernt, sondern eben auch exemplarische Heilige und Selige, die in diesem geweihten Leben für andere zum Vorbild geworden sind. Jede und jeder davon ist ganz eigen, ganz charakteristisch. Aber alle sind sie uns wahre Ermutiger, den Weg unseres Glaubens zu gehen. Und vielleicht ist der ein oder andere Heilige dabei auch Ansporn für den ein oder die andere unter Ihnen und unter euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Weg des geweihten Lebens in der Kirche zu wählen, aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu den Menschen, aus Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, der immer das Beste meines Lebens will. Dies ein wenig bewirkt zu haben, wäre ohne Zweifel die schönste Frucht dieser kleinen Sendereihe und würde sicher auch mit zu jener inneren Reform der Kirche beitragen, die einer äußeren Reform, so drückt es Papst Franziskus aus, immer vorausgehen muss, ja, sie begleiten muss. Denn alle äußere Reform bliebe menschliches Stückwerk, wenn sie nicht von der inneren Reform, der persönlichen Umkehr und Bekehrung und Ausrichtung auf Gott getragen und begleitet würde. Deshalb möchte ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende unserer Überlegungen, so wie wir es immer gewohnt sind, auf die Jungfrau und Gottesmutter Maria schauen. Wir ehren sie als Mutter des Herrn, als Mutter der Kirche und als Königin aller geweihten Seelen. In allem und für alle ist sie das Vorbild des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Möge sie uns allen in unserer Berufung Wegweiserin und Fürsprecherin bleiben, so wie sie es offensichtlich im Leben des seligen Peter Friedhofen immer gewesen ist, als Mutter Gottes, als Maria hilft. So beten wir zum Abschluss mit den Worten von Johannes Paul II., besonders für die geweihten Seelen der Kirche, die im seligen Peter Friedhofen ein überzeugendes Vorbild und einen hilfreichen Fürsprecher finden können. Maria, Sinnbild der Kirche, Braut ohne Falten und Makel, die, indem sie dich nachahmt, jungfräulich einen unversehrten Glauben, eine feste Hoffnung und eine aufrichtige Liebe bewahrt. Stehe den Personen des geweihten Lebens in ihrem Streben nach der ewigen und einzigen Seligkeit bei. An dich, Mutter, die du die geistliche und apostolische Erneuerung deiner Söhne und Töchter in der Antwort der Liebe und der Ganzhingabe an Christus willst, wenden wir uns vertrauensvoll mit unserem Gebet. Du, die du bereit im Gehorsam, mutig in der Armut, empfangsbereit in der fruchtbaren Jungfräulichkeit den Willen des Vaters erfüllt hast, erwirke von deinem göttlichen Sohn, dass alle, die die Gabe empfangen haben, ihm im geweihten Leben zu folgen, von ihm mit einer verklärten Existenz Zeugnis geben können, indem sie mit allen anderen Brüdern und Schwestern voll Freude auf die himmlische Heimat und auf das nie erlöschende Licht zugehen. Wir bitten dich darum, dass der höchste Herr aller Dinge, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in allen und in allem verherrlicht, gepriesen und gelebt werde.
In unserer Spiritualitätssendung hat uns heute Professor Christoph Ohli den seligen Peter Friedhofen vorgestellt. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Professor Ohli, dass Sie uns diesen Ihren unbekannten Seligen auch näher gebracht haben. Ja, wir haben jetzt eine erste Anruferin, Schwester Gerlinde von den Dinsbacher Schwestern. Grüß Gott, Dernbacher.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Professor Ohli. Also ich freue mich, ich bin in Dernbacher Schwester, wo die selige Maria Katharina mit Peter Friedhofen gesprochen hat und das gleiche Anliegen, das gleiche Apostolat hat, den Armen und Kranken zu helfen durch Beispiel, Unterweisung und Gebet. Das ist mir genau das, was in unserer Konstitution damals als erstes als Regel aufgestellt wurde. Mhm. Da sehe ich dann die Ähnlichkeit. Das hat mich jetzt richtig gefreut.
Mhm. Ja. Und auch wenn wir solche Ähnlichkeiten sehen, ist das ein Zeichen einerseits für diese, für den einen Ursprung, nämlich aus dem Willen Gottes, aus dem Herzen Gottes heraus, aber eben doch nochmal auf andere, auf vielfältige Weise. Er spricht hier zu einer Frau, dann spricht Gott zu einem Mann, die für ihren Bereich das umsetzen und gleichzeitig doch die Einheit des Wirkens, die Einheit der Kirche darstellen. Und das berührt mich auch immer sehr, das muss ich sagen, dass man daran auch erkennen kann, wo die Quelle dieses Ganzen ist. Und da Sie es jetzt auch so gehört haben, bestätigt das meine Sicht. Das freut mich sehr. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen recht herzlich für den Vortrag. Danke.
Gerne.
Ja. Auf Wiederhören.
Wiederhören. Alles gut Ihnen. Wiederhören. Ja, da sieht man, dass der Herr wirklich auch die Individuen achtet und auf sie eingeht. Weil man fragt sich ja schon, es gibt ja, wie Sie erzählt haben in Ihrem Vortrag, die barmherzigen Brüder vom heiligen Johannes von Gott, da könnte man sich ja doch fragen, naja, warum dann nochmals eine Gemeinschaft gründen, die im Prinzip dasselbe Ziel hat?
Ja, es gehen ja sogar die Fragen so weit, dass man sagt, muss es denn so viele, ja fast unzählige Formen des geweihten Lebens geben? Könnte man nicht sagen, eben, hier haben wir etwas mehr Betrachtendes, Kontemplatives, da etwas Karitatives, da etwas Missionarisches. Aber ich glaube, solch ein Blick oder solche Fragen greifen zu kurz. Wir haben es ja gerade auch von der Schwester gehört. Gott spricht zu den Einzelnen und die setzen das auf ihre Weise in ihrer Zeit um und spiegeln sicherlich ein gemeinsames Fundament wieder, tun es aber nochmal auf eine eigene, charakteristische Weise. Da darf man das eine gegen das andere nicht ausspielen und doch vielmehr dankbar sein für diese Vielfältigkeit, Vielfalt, die der Geist Gottes dabei hervorbringt. Natürlich ist immer da eine Gefahr, wo sich solch ein Charisma oder solch eine Gemeinschaft, sagen wir mal, verabsolutieren würde oder sich so isoliert, dann steht man schnell in der Gefahr, dass man sich von der Kirche entfernt oder ausgrenzt. Aber bei all diesen Gemeinschaften ist das ja nicht der Fall. Sie wollen ja gerade sozusagen in der Mitte der Kirche stehen. Auch die Botschaft des Evangeliums, kontemplativ, apostolisch, karitativ, missionarisch verkünden und berührbar machen. Von daher nicht eher die Anfrage, warum so viele, sondern die Dankbarkeit, dass eben die Gnade Gottes so vielfältig ist, dass sie alle Wege versucht, um das Heil wirklich zum Menschen zu bringen. Und wir können nur dankbar sein für die Menschen, wie wir sie jetzt im Peter Friedhofen sehen oder auch bei den Dernbacher Schwestern und vielen Ordensgemeinschaften, dass deren Gründerinnen, deren Gründer sich dem Wort Gottes geöffnet haben, dem Willen Gottes geöffnet haben und so einen Weg für die Gnade Gottes in diese Welt bereitet haben. Ich finde, das ist mit Dankbarkeit zu sehen, nicht mit Anfragen.
Wir haben es auch gehört, dass Peter Friedhofen gerade bei der Gründung der Gemeinschaft auch viele Schwierigkeiten hatte und viele Zweifel, Schwierigkeiten durchleben musste. Mhm. Das kennen wir ja in gewissem Maße auch, wenn wir uns auf den Weg mit dem Herrn machen, dass es dann Schwierigkeiten gibt und man sich fragt, naja, ist das jetzt ein Hinweis Gottes, dass ich meinen Weg doch anders gehen soll, oder ist das eine Anfechtung? Wie kann man da gut unterscheiden, ob jetzt so eine Schwierigkeit vielleicht auch wirklich ein Anruf Gottes ist, zu sagen, lass es bleiben?
Mhm. Gut, da gibt es sicherlich mehrere Elemente zu nennen. Das eine ist tatsächlich diese Anerkennung zunächst einmal, dass in einem Leben als Christ, im geistlichen Leben, es solche Widerstände, solche Hindernisse geben kann. Christsein ist kein Zuckerschlecken und ist kein, sage ich mal, Badeurlaub in der Karibik, wo alles leicht ist und wo alles schön ist. Nein, Christsein, das hat auch mit Ringen, das hat mit Kämpfen zu tun, auch, nicht nur natürlich, aber auch. Von daher sind solche Worte wie die Werke Gottes gegen immer schwierig oder gehen immer über das Kreuz, nicht zu verabsolutieren. Die Werke Gottes gehen an einer Stelle auch irgendwann leicht, aber sie gehen oft über das Kreuz. Da kommt beides zusammen. Dann kommt ein zweites hinzu. Ich muss überlegen und schauen im Gebet, ist diese Situation wirklich jetzt ein Kreuz Gottes, das er mir dort schickt? Oder ist es menschliches Versagen? Oder ist es mein menschliches Unvermögen, etwas zu tun, was ich letztlich nur im Licht des Gebetes zu sehen vermag? Und dann kommt ein drittes hinzu, dass es in solchen Augenblicken wirklich gut ist, einen geistlichen Begleiter zu haben, eine geistliche Person, die mich begleitet, mit der ich diese Dinge auch erwägen kann. Also, dass ich da in solchen Situationen nicht allein bin, sondern mit einem geistlichen Menschen erwägen kann, wohin will mich der Herr hier führen? Geht es über dieses Hindernis oder geht es doch irgendwie über einen leichteren Weg? Was ist der richtige? Und sich da Hilfe zu finden, glaube ich, zu suchen, glaube ich, das ist wichtig und kann einem dann tatsächlich auch helfen, das rechte Ziel im Auge zu haben.
Dann vielen herzlichen Dank, Herr Professor Ohli, dass Sie uns heute den seligen Peter Friedhofen, der ja wirklich ein heiliger Seliger ist, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, und ja, dass Sie uns den näher gebracht haben.
Gerne.
Liebe Zuhörer, Ihnen ein herzliches Dankeschön und vergelt's Gott fürs Dabeisein. Sie können gerne einen CD-Mitschnitt bestellen unter der 08328 921 120 oder im Verlauf des heutigen Nachmittags dann auch schon die Sendung über unser Podcast-Angebot beziehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir bitten Sie nun, Herr Professor Ohli, zum Schluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen.
Gerne, ja. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des seligen Peter Friedhofen und aller Heiligen und Seligen, segne euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frey.